Dazu begrüßt sie ganz herzlich aus dem Medienhaus in Balderschwang Renate Mewes. Ein herzlicher Gruß auch an die Hörer von Radio Maria, die mit uns jetzt verbunden sind. Über das nicht alltägliche Geschwisterpaar Clara und Andreas Fey aus Aachen sprechen wir in dieser Sendung. Unser Gast ist Schwester Ingrid Mohr von den Schwestern vom Armen Kinde Jesu in Aachen. Schwester Ingrid Mohr war jahrzehntelang an Schulen in Bonn und Spanien und war mit naturwissenschaftlichen Fächern betraut. Wir freuen uns, dass sie jetzt unser Gast ist. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott Ihnen und allen Hörern und Hörerinnen.
Clara Fey wird am Samstag, den 5. Mai dieses Jahres in Aachen selig gesprochen. Sie war Ordensschwester und Gründerin der Kongregation der Schwestern vom Armen Kinde Jesus. Aus diesem Anlass gibt uns jetzt Schwester Ingrid Mohr heute im ersten Teil einen Einblick über die Herkunft, die Familienverhältnisse und die Kindheit der Ordensschwester Clara Fey sowie ihren Bruder Andreas Fey, der Priester geworden ist. Beide hatten ein ausgeprägtes soziales Engagement und eine besondere Liebe zu den Armen. Freuen Sie sich jetzt auf die Ausführungen von Schwester Ingrid Mohr über das nicht alltägliche Geschwisterpaar Clara und Andreas Fey. Bitte schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, vor einiger Zeit fand ich in der Chronik unserer Kongregation einen Brief aus dem Jahr 1887. Darin gratuliert Andreas seiner Schwester, dem vierten Kind in der Familie Fey, zum 72. Geburtstag. Er schreibt: Ich weiß noch so gut wie heute, dass wir drei, Josef, ich und Constantia, die drei waren damals 9, 8 und 6 Jahre alt, auf dem Kinderzimmer waren und dass Papa gegen 7 Uhr morgens die Tür einen Spalt öffnete und hereinrief: Kommt geschwind, im Zimmer am Garten ist etwas Neues zu sehen. Mama zeigte uns das neue Schwesterchen, und als wir uns überzeugt hatten, dass es komplett sei, nämlich an jedem Händchen 5 Finger und an jedem Füßchen 5 Zehen habe, erklärten wir, es als unser Schwesterchen behalten zu wollen. Gehen wir also ein wenig den Spuren von Clara und Andreas Fey nach, diesen 2 der 5 Geschwister aus Aachen, der Stadt Karls des Großen, mit dem herrlichen Dom, der 1978 zum ersten deutschen Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Familie gehörte zur gehobenen Bürgerschicht der Stadt. Die Eltern waren angesehen, wohlhabend, verwurzelt in der Liebe zu Gott und zur Kirche sowie sozial engagiert. Ihr großes Anliegen war es, diese Werte schon früh auf ihre Kinder zu übertragen. Vater Fey war Besitzer einer Tuchfabrik, sodass die wirtschaftlich gesicherte Existenz den Kindern auch eine gute Ausbildung ermöglichte. Mutter Fey kümmerte sich intensiv und liebevoll um die christliche Erziehung und eine gute Ausbildung der Kinder. Josef, der Älteste, wurde Redemptorist. Ihm folgte Andreas, der Diözesanpriester wurde. Dann kam Constantia, die mit 22 Jahren an Typhus starb. Clara war die 4. in der Reihe der Geschwister und 8,5 Jahre jünger als Andreas. Sie gründete die Kongregation der Schwestern vom Armen Kinde Jesus, der auch ich angehöre. Schließlich kam Katharina, Netta genannt, zur Welt. Sie heiratete. Andreas wurde 1806 geboren und am Tag darauf im Dom getauft. Clara erblickte das Licht der Welt 1815 und wurde noch am Tag ihrer Geburt in ihrer Pfarrkirche St. Paul getauft. Dort ging sie später zum ersten Mal zur Beichte und zur ersten Heiligen Kommunion und empfing auch das Sakrament der Firmung. Andreas mit seinen blonden Locken und blauen Augen war ein fröhliches und intelligentes Kerlchen. Über Claras frühe Kindheit ist wenig bekannt. wohl aber, dass sie ein ausnehmend schönes Kind war, sensibel, zart und froh. Um ihre Gesundheit war es nie gut bestellt, was einen staunen lässt über das, was sie später alles bewirkte. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass es im Hause Fei mit den 5 Kindern quick, lebendig und fröhlich zuging. Allerdings fand die unbeschwerte Kindheit ein jähes Ende, als Andreas 13 und Clara 4 Jahre alt war. Vater Fei starb mit nur 41 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls, den er 2 Jahre zuvor erlitten hatte. Nach dem Tod des Vaters übernahm Mutter Fei tapfer die Führung der Geschäfte ihres Mannes und widmete sich mit besonderer Sorgfalt der Erziehung und soliden Ausbildung ihrer Kinder. In der Schule wurde der positive Einfluss des Elternhauses ergänzt und gestärkt. Clara hatte Luise Hensel als Lehrerin, eine Konvertitin und Dichterin. Sie verstand es, ihre Schülerinnen neben der reinen Wissensvermittlung auch für Kunst und Literatur zu begeistern und half ihnen, das Elend in ihrer Umgebung wahrzunehmen und nach Kräften Abhilfe zu schaffen. 17 Schülerinnen von Luise Hensel gingen ins Kloster. Unter ihnen waren Clara Fei, Franziska Schervier und Pauline von Mallinckrodt. Diese 3 Schulfreundinnen wurden sogar zu Ordensstifterinnen. Clara war so beeindruckt von ihrer Lehrerin, dass sie sagte, jedes Mal, wenn wir mit ihr unter 4 Augen gesprochen hatten, gingen wir weg, bereit zum Martyrium. Klassenkameradinnen bezeichneten Clara als begabt, bescheiden, hilfsbereit, liebevoll und behutsam im Reden. Immer wieder beendete sie Gespräche gegen die Liebe mit der Bitte, ach, lasst uns doch nicht sündigen. Mutter Fei legte Wert darauf, dass Clara auch Französisch lernte, eine gute Ausbildung in Musik und Gesang sowie im Herstellen wertvoller Handarbeiten erhielt. Letzteres setzte Clara für ihre Pfarrkirche ein oder nähte und strickte eifrig für Bedürftige und für arme Kinder. Andreas besuchte zunächst eine von einem Priester geleitete Privatschule, später ein städtisches Gymnasium. Schließlich kamen er und sein Bruder Josef in ein Internat, wo sich ein Jugendfreund des Vaters der beiden besonders annahm. Mit seinen originellen Einfällen, seinem Fantasiereichtum und sprudelnden Humor sorgte Andreas für Leben und Unterhaltung zu Hause und in der Schule. Sein überschäumendes Temperament machte es Eltern und Lehrern nicht immer leicht. Aus seiner Schulzeit sind uns eine Reihe köstlicher Anekdoten überliefert, von denen ich Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, wenigstens 2 erzählen möchte. Als ein strenger Lehrer den quirligen Andreas wegen seines jugendlichen Übermutes einsperrte, entwich der Lausbub durch ein Fenster und rühmte sich der Tat, als er zu Hause ankam. Allerdings ergänzte Mutter Fei sofort, was sich ihr Sohn auf eigene Faust an Strafe gekürzt hatte, und ließ ihn ins dunkle Speckkämmerchen wandern. Andreas beugte sich zwar dem Urteil, steckte aber heimlich seine Mundharmonika ein und musizierte fröhlich in der finsteren Kammer. Nachdem der Nikolaus den beiden Brüdern ein Altärchen zum Messespielen geschenkt hatte, zog Andreas der kleinen Clara ein Messdienerröckchen an, bevor er mit seiner hellen Kinderstimme das Hochamt sang und vor der Großmutter predigte. Clara musste die Kollekte halten. Das Geld, das die spendenfreudige Oma lächelnd gab, steckten sich Andreas und Josef allerdings schmunzelnd selber ein und überzeugten ihr Schwesterchen, dass die Aachener Messdiener das Geld ohnehin zu Hause abgeben müssten. Mit ihrem sozialen Engagement ging Mutter Fay ihren Kindern mit gutem Beispiel voran. Sie besuchte Arme und Kranke und stellte das Gartenhaus der Familie für die erste Aachener Suppenküche zur Verfügung. Clara begleitete ihre Mutter häufig auf deren Wegen zu den Notleidenden. Das Elend vieler Familien, das sie dabei hautnah erlebte, verfolgte sie bis in den Schlaf. Als sie 11 Jahre alt war, hatte sie einen Traum, der sie zutiefst bewegte. Da begegnete ihr in einer Straße Aachens ein ärmlich gekleideter kleiner Junge, der sie traurig anschaute, so als wolle er um eine Gabe bitten. Clara öffnete ihr Täschchen, um ihm ein Almosen zu geben. Da aber sagte das Kind: "Ich habe noch viele arme Brüderchen." Auf Claras Frage: "Wo wohnst du denn?" zeigte der Junge zum Himmel. Sie forschte weiter: "Und wie heißt du?" Da antwortete der Kleine: "Ich bin das arme Kind Jesus." Damit verschwand er und Clara erwachte. Seit jener Nacht sah sie in den armen Kindern die Brüder und Schwestern des armen Jesuskindes und fühlte sich bestärkt im Verlangen, ihnen zu helfen. Nach bestandenem Abitur spürte Andreas die Berufung zum Priestertum. Mutter Fay war voll Freude darüber und segnete ihr Kind. Es war die Zeit nach der Französischen Revolution, eine Zeit unguter Bewegungen auch in der Kirche und an den Universitäten. Aber es gab Professoren, Priester und Bischöfe, die weiterhin treu zur Kirche standen. Für Andreas waren seine christliche Erziehung, seine natürlichen Anlagen und sein persönliches Gebetsleben eine große Hilfe im Kampf gegen die negativen Einflüsse und falschen Lehren. Mit Entschiedenheit verwarf er die Irrtümer und nahm sich die Freiheit, gewisse Vorlesungen, mit denen er nicht einverstanden war, einfach zu schwänzen. Neben dem Studium der Theologie studierte der intelligente junge Mann auch noch Altertumskunde. Auch während seines Theologiestudiums zeigten sich die originellen Ideen und der Humor von Andreas, besonders wenn er für ein paar Tage zu Hause sein konnte. Hier einige Beispiele, in denen sich seine große Liebe zu den Armen zeigt. Am Nikolaustag hielt er an einem Fenster seines Elternhauses Wache. Sobald er arme Leute vorübergehen sah, ließ er eine an einem Faden befestigte Printe, das ist eine Art Lebkuchen, hinunter und freute sich riesig, wenn ein Bedürftiger danach griff und sie fröhlich heimtrug. Als eine Fuhre Kohle ankam und der Arbeiter die Ladung in den Keller schaffte, stand Andreas wie zufällig neben dem Lastwagen und teilte Armen von den Kohlen aus. Ähnlich ging es mit Kartoffeln, die er den Notleidenden lächelnd durchs Kellerfenster hinausreichte. Bei hohem Schnee sah er eines Tages einen Bettler mit total durchlöcherten Schuhen. Da gab er kurzerhand seine eigenen dem Armen, zog dessen Schuhe an und trabte vergnügt nach Hause. 1830 wurde Andreas in Köln zum Priester geweiht und feierte die Primiz in seiner Aachener Heimatpfarre St. Paul. Die Freude wurde allerdings schon wenige Tage später überschattet von Schmerz und Trauer. Seine 22-jährige Schwester Constantia starb an Typhus. Der Pfarrer von St. Paul hatte in Andreas einen Priester nach dem Herzen Gottes erkannt und den Kölner Erzbischof gebeten, ihn als Kaplan in seiner Pfarre behalten zu dürfen, was auch bewilligt wurde. Dort blieb Andreas als Kaplan erstaunliche 57 lange Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 1887, denn er schlug beharrlich alle ihm angebotenen Beförderungen zum Pfarrer oder Domkapitular sowie andere Ehrenstellen aus. Er wollte neben seinen Aufgaben in der Pfarre Zeit haben für Arme, Alte, Kranke, Kinder, Jugendliche und Ordensleute. Bekannt war sein Eifer für Gott und den Nächsten. Was er von der Kanzel verkündete, war geistvoll, lebensnah und von Liebe getragen. Menschen jeden Alters und Standes fühlten sich angesprochen. Seine Worte überzeugten, weil er lebte, was er sagte. Für ihn war die Verkündigung die wichtigste Bedingung für die Besserung der zerrütteten Zustände. Mit ausdauernder Geduld spendete er das Bußsakrament, förderte den frühen und häufigen Empfang der Heiligen Kommunion und war unermüdlich in der Schule tätig. Die Menschen waren glücklich mit ihrem Kaplan und der Pfarrer wusste, was er an Andreas hatte. Er war stolz auf ihn und freute sich über die Liebe und Verehrung, die man diesem eifrigen jungen Priester entgegenbrachte. Er behauptete sogar, die Leitung der Gemeinde sei ohne Andreas Fey nicht möglich. Zu dessen klangvoller, kräftiger Stimme meinte er, wer einen schönen Gesang hören will, muss nach St. Paul kommen, wenn mein Kaplan Fey singt. In seiner Liebe zu den Armen war Andreas erstaunlich erfinderisch damit, alles Entbehrliche zu deren Gunsten zu verschenken. Er vereinbarte Treffpunkte mit ihnen, wo sie die Gaben in Empfang nehmen konnten, oder brachte sie persönlich in die armseligen Behausungen. Sein Gehalt war schon versprochen, bevor er es in Händen hielt. Wurde es in der Sakristei ausgezahlt, beauftragte er den Küster, es bestimmten Armen oder Kranken zu geben. Von den Messstipendien wanderte das erste Drittel in die Spardose für arme Kinder. Das zweite ließ er nach der Heiligen Messe auf dem Weg zum Beichtstuhl einem Armen hinter einer Säule unbemerkt in die Hand gleiten. Das letzte Drittel nahm er mit, um es einem Bedürftigen auf der Straße zu geben. Nicht einen Pfennig behielt er für sich. Aufgrund dessen, was er mit selbstlosem Einsatz für die Menschen tat, wurde Kaplan Fey in Aachen mit drei bekannten Heiligen verglichen, mit Vinzenz von Paul, Philipp Neri und dem Pfarrer von Ars, was Bedeutendes über ihn aussagt, wie wir noch sehen werden. Trotz aller Vorzüge blieb Andreas stets einfach und bescheiden. Nie verlor er seine Originalität und wurde zu einer der bekanntesten und volkstümlichsten Gestalten Aachens. Zu seiner Popularität trug bei, dass er als echter Aachener seiner Mundart treu blieb. Pfarrer und Volk hatten ihre helle Freude daran. Dieser junge Priester war sich bewusst, dass alles Gute Gottes Hilfe und nicht seinem eigenen Verdienst zu verdanken war und betete inständig, Herr, salz mich, sonst verfaul ich. Du brauchst mich nicht, aber wie sehr brauche ich dich. Ich freue mich meiner gründlichen Armseligkeit, damit du allein meine Kraft seiest.
Spiritualität bei Radio Horeb. Unser Thema anlässlich der Seligsprechung von Clara Fey am 5. Mai 2018 in Aachen sprechen wir über das nicht alltägliche Geschwisterpaar Clara und Andreas Fey aus Aachen. Mit Schwester Ingrid Mohr von der Kongregation vom Armen Kinde Jesus haben wir im vorangegangenen Teil auf die Kindheit, Schulzeit, Anekdoten und auf einige Tugenden der Geschwister Fay geschaut. Die finanzielle Existenz der Familie Fay war gut gesichert. Aufgrund der Industrialisierung ging es jedoch nicht allen Familien so gut. Wie sich die Familie Fay in dieser Zeit für sozial schwache Menschen eingesetzt hat und wie sie die Tugend der Nächstenliebe ganz konkret gelebt haben, das erfahren Sie jetzt im zweiten Teil.
Das Leben der Geschwister Fay fiel in die Zeit der Industrialisierung. Einerseits brachte sie Positives. Ein gravierendes Problem aber war die starke Zunahme sozialer Unterschiede. Die Maschinen verdrängten die bis dahin weit verbreitete Heimarbeit. Viele Menschen der Arbeiterklasse sahen sich gezwungen, in den entstehenden Textil- und Nadelfabriken Aachens Arbeit zu suchen. Bei äußerst schlechten gesundheitlichen Bedingungen und endlosen Arbeitszeiten mussten oft Vater und Mutter für einen kärglichen Lohn das tägliche Brot für die Familie verdienen. So waren zahlreiche Kinder sich selbst überlassen, unterernährt und krank. Sie wuchsen ohne Pflege, Erziehung und Unterricht auf. Viele trieben sich verwahrlost und bettelnd auf den Straßen herum. Andere mussten mit 7, teilweise schon mit 4 Jahren täglich 12 bis 14 Stunden in den Fabriken arbeiten. Weder der Staat noch die Stadt Aachen schienen ein Auge für diese Kleinen zu haben. Aber es gab auch Bürger, die, erschüttert von dem herrschenden Elend, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuteten und überlegten, wie man helfen könne in der verheerenden Situation der Industrialisierung. Dazu trafen sich die Geschwister Fay in ihrem Elternhaus mit befreundeten Priestern, Freundinnen, Claras und anderen sozial engagierten Laien zu sonntäglichen Abendrunden. So entwickelte sich das Haus Fay in den Bedrängnissen und Wirren der damaligen Zeit zu einem Zentrum von kirchengeschichtlicher Bedeutung. Ein Ergebnis der Überlegungen war, dass Clara, die vorgehabt hatte, Karmelitin zu werden, ihre eigentliche Berufung erkannte. Mit einigen ihrer Freundinnen begann sie, arme, verwahrloste Kinder von der Straße zu holen oder sie in den Elendsvierteln aufzusuchen. Unter ihrer Führung, sie war erst 21, eröffneten diese jungen Frauen 1837 eine kleine Schule. Claras Bruder Andreas erzählte Jahre später: Ich weiß noch die Stelle, wo wir an einem Sonntagabend saßen, als eine den Vorschlag machte, wir wollen ein Schülchen anfangen. Am nächsten Morgen schon wurde ein Zimmerchen gemietet, alte Katechismusbänke aus der Kirche geliehen, alte Bücher und Scherben von Tafeln zusammengesucht. Ein Dutzend armer Kinder durch den Reiz neuer Holzschuhe angelockt. Das Schülchen war fertig und die Welt sprach, die sind verrückt geworden. Kritik fehlte also nicht, denn für viele wohlhabende Bürger ging dieses Engagement zu weit. Sie hatten kein Verständnis dafür, dass sich angesehene, begüterte junge Damen so herabließen, wie sie es nannten. Sogar der Pfarrer meinte im Gespräch mit Claras Mutter, die sich Sorgen machte, so junge Mädchen müssen ein Spiel haben, lasst sie nur. Wenn sie es müd werden, dann hören sie schon von selbst auf. Aber die Zahl der betreuten Kinder und der Helferinnen nahm stetig zu. Sie ließen sich trotz des teilweise heftigen Widerstandes nicht von ihren Plänen abbringen und setzten selbstlos all ihre Kraft und ihr Vermögen ein, um die Situation zumindest ein wenig zu entschärfen. Sie scheuten sich nicht, die Kleinen zu waschen und von Läusen zu befreien. Sie gaben ihnen Nahrung, Kleidung, Erziehung und Unterricht. Clara wendete sich mütterlich der Kinderschar zu und ermutigte die anderen. Die Kinder sollen wissen, dass sie hier finden, was ihnen abgeht. Ein liebendes Mutterherz. Mehrere Priester, besonders aber Claras Bruder Andreas, unterstützten das begonnene Werk tatkräftig. Er genoss es, seiner Schwester und ihren Gefährtinnen weitere Kinder zuzuführen. Er sammelte sie, wo immer er sie fand. Und oft sah man ihn auf dem Weg zum Schülchen mit einem Kind an jeder Hand. Und bei all seinem Einsatz wusste er immer, sein eigenes Verdienst zu verbergen. Clara verstand es, die kleinen Wildfänge mit Liebe, Geduld und manches Mal auch mit Humor zur Ruhe zu bringen. Sie brauchte nicht zu strafen. Wenn sie die Kinder nur ansah, merkten sie sofort, ob sie zufrieden war oder nicht. Sie liebten und ehrten Clara sehr. Eine ihrer Schülerinnen erinnerte sich: Wir freuten uns immer, wenn Fräulein Fei zu uns kam. Sie war die ewige Sanftmut. Und eine Zeitzeugin berichtete: Diese armen, halbwilden Geschöpfe fanden liebevollste Aufnahme, lernten beten und den Katechismus, aber auch lesen, schreiben und Handarbeit. Mit ihrer ruhigen Art wurde Clara bald der geistige und geistliche Mittelpunkt der kleinen Gruppe von Helferinnen. Eine von ihnen berichtete: Clara besaß alle Zeit die Ruhe und Mäßigung, Liebe und Langmut, die den Geist Gottes, den Geist der Heiligkeit bezeichnet. So wie Clara ihr Leben ganz dem Dienst am Armenkind widmete, so stand diese Sorge auch im Mittelpunkt der priesterlichen Tätigkeit ihres Bruders. Er konnte an keinem der Kleinen vorbeigehen, ohne es anzusprechen, ihm die Hand zu geben und ein freundliches Wort zu sagen. Nicht selten kam es vor, dass er eins der Kinder mit in ein Geschäft nahm und ihm Brot, Äpfel oder sonst eine Kleinigkeit kaufte. Entweder bezahlte er mit Geld oder mit einem von Herzen kommenden Vergelt's Gott, womit die Besitzer meist auch zufrieden waren. Seine Begegnungen mit Kindern boten oft reizende Szenen. Und er war glücklich, wenn er wieder ein armes Kind froh machen und ihm das Gefühl vermitteln konnte, wahrgenommen zu werden. Zeitgenossen berichteten, dass Kaplan Fei die Kinder zu sich kommen ließ, wie es Jesus getan hatte. Durch ihn wurde man auch an einen Heiligen erinnert, der ein großer Kinderfreund gewesen war wie er. Ein Priester bezeugte: Wie oft habe ich gesehen, dass der Herr Fei gerade wie der heilige Vinzenz daherkam, ein Kind auf dem Arm tragend, ein anderes an der Hand führend. Kaplan Fei kannte und verstand die Kinderherzen mit ihrem Verlangen nach Liebe und Zuwendung. Und die Kleinen verstanden ihn, liefen auf ihn zu und schauten glückstrahlend und voll Ehrfurcht zu ihm auf. Die Mütter wussten ihre Kinder bei ihm in guten Händen. Er war einfach die Verkörperung der Barmherzigkeit und Güte. Als sich fahrendes Volk vor dem Aachener Rathaus niedergelassen hatte, verprügelte einer von ihnen seinen Sprössling auf unbarmherzige Art. Da schrie ihm eine Frau entsetzt zu: Hör auf, oder ich sage es dem Herrn Fei. Eingeschüchtert durch die Drohung hörte der Vater sofort auf, sein Kind zu schlagen und war nicht wenig erstaunt, als er erfuhr, dass Herr Fei kein Polizist, sondern ein Priester sei. Einmal, als Fei nach der heiligen Messe, wie immer, seine Danksagung hielt, schlich ein kleiner Junge zu ihm, stellte sich neben ihn und faltete die Händchen. Nach einer Weile schaute der Dreikäse hoch sich nach einer Sitzgelegenheit um und fand sie auf den Fersen des Priesters, auf die er sich vertraulich niedersetzte. Fei schaute sich liebevoll lächelnd um, ließ dem Kleinen das Ruheplätzchen und betete weiter. Eine Dame erinnerte sich, dass vor ihrem Haus der Bürgersteig angelegt wurde. Seit Tagen war sie an die geräuschvolle Arbeit gewöhnt. Als aber plötzlich absolute Stille herrschte, öffnete sie das Fenster und sah, dass die Arbeiter, auf ihre Hacken und Stemmeisen gestützt, unverwandt die Straße hinunterschauten. Auf ihre Frage, was los sei, antwortete einer von ihnen: Madame, da kommt der göttliche Kinderfreund. Es war Fei, der von einer Schar armer Kinder begleitet, scherzend daherzog. Wie ein Magnet wirkte Kaplan Fei auch auf Jugendliche. Studenten fühlten sich durch seinen Humor und seine geistreiche Unterhaltung zu ihm hingezogen. Er hielt sie im Auge während ihres Studiums, kritisierte mit großer Sachlichkeit und treffender Schärfe die Schriftsteller der Zeit, gab wertvolle Belehrungen für den Umgang mit Kommilitonen, machte mit pädagogischem Feinsinn aufmerksam auf Gefahren und verkehrte Anschauungen gewisser Lehrer und setzte sie in Verbindung mit zuverlässigen, ausgezeichneten Männern. Für manche übte Andreas Fei einen entscheidenden Einfluss auf ihr Leben aus. Oft zog er, wie der heilige Philipp Neri, von Studenten umringt durch die Straßen. Über Andreas heißt es in der Biografie: Was die römische Jugend einem Philipp Neri verdankte, der sie den Gefahren ihres Alters durch den geheimnisvollen Zauber seiner Fröhlichkeit und liebenswürdigen Heiligkeit entzog, hat Fei in seiner Art für die Aachener Jugend getan. Kaplan Fei war auch ein wahrer Vater für die Armen. Beste Auskunft darüber geben die Zeugnisse seiner Zeitgenossen. Da heißt es zum Beispiel: Tag für Tag konnte man ihm auf seinen berufsmäßigen Wanderungen begegnen, dem Priester mit dem charaktervollen Kopf, den ernst liebevollen Zügen, den milden und doch so lebhaften blauen Augen. Ganz Aachen verehrte ihn, und jeder nahte sich ihm mit kindlicher Ehrfurcht wie einem Vater. Fei gab her, was er nur konnte, manchmal sogar, was er am Leibe trug. Er dachte an alle, nur nicht an sich selbst. Im Kontakt mit diesen Menschen zeigte sich oft seine originelle Art. Hier wieder ein paar Beispiele. Mutter Fei wusste immer mit Freude und reichlich zu geben. Oft stand sie aber ratlos vor der schrankenlosen Gebefreudigkeit ihres Sohnes. Sie sah sich gezwungen, die Überwachung der Kleider- und Wäschebestände ihres Sohnes in die Hände Claras zu legen. Aber auch sie kam nicht gegen ihren Bruder an. Als sie von einem Dutzend neuer Hemden keine Spur mehr fand und ihn darauf ansprach, meinte er: Hat der Heiland nicht gesagt, wer zwei Teile hat, soll einen geben? Das tue ich einfach. Und auf Claras Frage, was sie denn der Mutter sagen solle, antwortete er: Sag der Wahrheit entsprechend, dass ich alles habe und mir nichts fehlt. Nach dem Tod der Mutter wohnte Andreas bei seiner Schwester Netta. Eines Nachts schleppte er seine Matratze nach unten und ließ sie bestellten armen Leuten still durchs Fenster auf die Straße gleiten. Er selbst schlief auf einem Strohsack weiter. Und wieder einmal war er ohne Schuhe, weil er sie einem armen Mann gegeben hatte. Nun hatte er ein paar neue an. Als aber der nächste Arme kam, zog er einen Schuh aus, gab ihn dem Mann und bestellte ihn für den nächsten Abend pünktlich um 6 Uhr, um den zweiten Schuh abzuholen. Netta fiel der eigenartige Tritt ihres Bruders auf und sah, dass er mit nur einem Schuh im Zimmer auf und ab lief. »Der andere Schuh ist fort«, rief er. »Fort? Wohin ist er denn gekommen?«, fragte seine Schwester. »Wenn ich das wüsste, dann würde ich ihn schon finden«, antwortet ihr spitzbübischer Bruder mit unschuldigster Miene. »Aber du kannst doch nicht mit nur einem Schuh herumlaufen.« »Das merke ich schon lange. Sag mir dann, was ich tun soll.« Das Haus wurde nach dem verlorenen Schuh durchsucht und Andreas selbst half redlich mit. Aber der Schuh blieb verschwunden und ein neues Paar musste her. Als am nächsten Abend auch der zweite Schuh nicht mehr zu finden war, war der besorgte Netta klar, was geschehen war. Andreas blieb stets seinem Grundsatz treu. Sorg dich nicht um den morgigen Tag. Auch Silberbesteck war jederzeit bedroht. Eine Dame schenkte ihm zum Namenstag ein Dutzend silberne Teelöffel. Als sie wieder zu Gast war, sah sie sich vergebens danach um und fragte schließlich nach. Nach kurzem Zögern antwortete Andreas: »Sie müssen nicht böse sein. Ihre silbernen Löffel glänzen am Throne Gottes. Ich habe sie für meine Armen verkauft.« Als Kaplan Andreas bei guten Bekannten eingeladen war, wurde nach ohnehin schon reichlicher Bewirtung noch ein gebratenes Huhn aufgetischt. Da ergriff er mutig das Wort und meinte: »Meine Lieben, wir haben jetzt wohl genug des Guten genossen, so dass wir auf dieses leckere Hühnchen verzichten können. Ich kenne eine arme, alte, kranke Frau, der es an allem mangelt. Für sie möchte ich das Huhn gerne mitnehmen, um ihr eine unverhoffte Freude zu machen.« Die Tischgenossen reagierten mit einem zustimmenden Lachen und verzichteten gerne auf den Braten. Fei schmunzelte, packte das Huhn ein, schob es unter seinen Rock und verschwand. Bei ihm lernten die Dinge einfach das Fliegen, wie er es nannte. Wie von ungefähr waren sie verschwunden. Noch viele Beispiele gäbe es von der Liebe dieses Priesters zu den Armen. Und um vieles wird Gott allein wissen. Aber es ging ihm nicht nur um Materielles. Unzähligen Menschen schenkte er ein offenes Ohr, Verständnis, Freude, Trost und Ermutigung. Bis hier für heute, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. In ein paar Tagen folgt ein zweiter Teil über dieses nicht alltägliche Geschwisterpaar Clara und Andreas Fei.
Vielen Dank, Schwester Ingrid Mohr, dass Sie uns in das Familienleben der Geschwister Fei mit hineingenommen haben. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt Fragen haben an Schwester Ingrid Mohr von der Kongregation vom armen Kinde Jesus, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier im Studio anzurufen. 089-517-008-008. Spiritualität bei Radio Horeb, unser Thema Clara und Andrea Fei, das nicht alltägliche Geschwisterpaar aus Aachen, anlässlich der Seligsprechung von Clara Fei am 5. Mai. Schwester Ingrid, die Seligsprechung ist ja schon in wenigen Monaten, am 5. Mai. Gibt es dazu schon nähere Informationen?
Ja, also die Seligsprechung findet im Hohen Dom, wie es heißt, von Aachen statt. Und zwar am, wie Sie schon gesagt haben, am 5. Mai um 10 Uhr ist das Pontifikalamt. Da kommt von Rom, also im Auftrag des Heiligen Vaters, Kardinal Amato. der wird die Seligsprechung durchführen. Und also der Ort, für die, die den Aachener Dom kennen, er ist ja relativ klein. War ja die Privatkapelle von Karl dem Großen und daher kein riesiger Dom. Aber zwischen Dom und Rathaus gibt es einen großen Platz. Und dahin wird auch übertragen. Das Domradio Köln überträgt dahin, weil ja die meisten können gar nicht in den Dom hinein. Das ist also um 10 Uhr. Und am Nachmittag findet auf einem Platz, im Münsterplatz, neben dem Dom ein Begegnungsfest statt. Von, ich glaube, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und um 18 Uhr ist dann eine Vesper im Dom zusammen mit dem Bischof. Und am Tag danach, also am 6. Mai, werden die Gebeine Clara Feist, die seit 2012 in der Bischofsgruft des Aachener Domes ruhen, in unser ehemaliges Generalmutterhaus in Aachen in der Jakobstraße, ist ganz nah beim Dom, übertragen. In einer feierlichen Prozession, ist also auch ersten Pontifikalamt im Dom und dann feierliche Prozession zu dieser neuen Grabstätte. Clara Fey war ja in den Niederlanden, da werde ich in der nächsten Sendung noch von sprechen, in unserem dortigen Generalmutterhaus, wegen des Kulturkampfes musste das dahin verlegt worden. Da hat sie mehrere Jahre gelebt und ist auch dort gestorben und wurde auf dem Klosterfriedhof begraben. 1934 wurde sie vom Friedhof in die Klosterkirche übertragen und von dort, wie ich eben sagte, 2012 nach Aachen in ihre Heimat, kam sie in ihre Heimatstadt zurück und wurde in der Bischofsgruft beigesetzt. Ich sage immer, eine Frau unter all den Männern.
Kommen die Informationen zur Seligsprechung nochmal auf der Homepage von der Kongregation vom Armen Kinde Jesus nachlesen oder sonst wo?
Ja, ja, ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie da Clara, ich glaube www.clara-fei.org meine ich, und dann auch auf der Homepage Schwestern vom Armen Kinde Jesus oder Manete in me, das ist der Satz dieses bleibt in mir, was wir Schwestern auf unserer Medaille auch tragen. Das ist also auch eine Möglichkeit, da hineinzuschauen. Ich nehme an, dass das Domradio Köln das auch für den ganzen Bereich, nicht nur für den Hof da zwischen Rathaus und Dom überträgt, sondern auch allgemein. Und vielleicht übernimmt das ein oder andere Fernsehen das dann auch vom Domradio. Aber da bin ich nicht so gut oder nicht informiert. Mhm. Und wir erwarten übrigens Gäste aus verschiedenen Kontinenten sogar, nicht nur aus Aachen und Umgebung. Wir Schwestern haben Mitschwestern in Asien und in Südamerika und in mehreren Ländern Europas. Und von überall werden Gruppen oder die ein oder andere wenigstens der Schwestern kommen und Mitarbeiter und Lehrer, Erzieher, auch einige Kinder werden dabei sein. Das wird also ein riesiges Fest. Kann man nur sagen, kommen Sie, wenn es eben möglich ist. Es wird auch die allererste Seligsprechung in Aachen überhaupt sein. Denn bis vor Jahren waren alle Selig- und Heiligsprechungen in Rom. Aber seit Benedikt dem 16. Ist es etwas anders. Da finden nur noch die Heiligsprechungen in Rom statt und die Seligsprechungen in der jeweiligen Diözese.
Schön. Ja, dann alle herzlich eingeladen. Radio Horeb kann es leider nicht übertragen, weil wir am 5. Mai Mariathon haben.
Ah ja, und, vielleicht kann ich auch noch hinzufügen, am 8. Mai wird dann auch ein Pontifikalamt in Simpelfeld, wo Clara Fey ja gestorben ist, in der Pfarrkirche sein. Und am Nachmittag wird in unserem ehemaligen Generalmutterhaus dort ein Museum eröffnet mit Arbeiten und Schätzen, die unsere Schwestern so hatten, Arbeiten, das heißt wunderbare Stickereien, Paramente, also liturgische Gewänder, auch Krippenfiguren aus Wachs, die Schwestern herstellten, Und der Andreas Fey war auch ein Sammler, von, hat so in manchen Trödelmärkten manches aufgestöbert, was wir noch haben. Und das wird dann da in diesem Museum ausgestellt. Also es gibt schon einiges um diesen Termin herum auch. Ne?
Sehr schön. Also es rentiert sich auf, sich nach Aachen zu machen. Jetzt zum Abschluss noch auf der Homepage der Kongregation. Vom armen Kinde Jesu gibt es im Menüpunkt Clara Fey eine Unterseite, da heißt es Gebetsanliegen auf die Fürsprache von Mutter Clara. Wie geht das vonstatten, wenn man jetzt ein Anliegen hat und sich dort einträgt?
Wenn Sie die Homepage von Manete in Me oder Schwestern vom armen Kinde Jesus öffnen, da ist dann auf der ersten Seite ein Foto von ihr. Und da kann man anklicken und dann kommt ein Bereich, wo man eintragen kann, was man dann für ein Anliegen hat. Also bitten um Heilung, um für Kinder, um weiß ich für Probleme oder auch zum Dank. Und ich sammle diese Anliegen alle und andere, die kommen per Telefon oder direkter Kontakt. Und dann haben wir jeden Monat hier in unserem Mutterhaus in Aachen eine Messennovene, also 9 Tage, eine heilige Messe in den Anliegen, die uns erreichen. Mhm. Per Mails kommen viele und auch so überhaupt. Ja, und während dieser 9 Tage beten wir Schwestern abends nach der Vesper auch noch eine Novene zu Mutter Clara. Also nicht nur die Messennovene, sondern auch jeden Tag ein Gebet in den 9 Tagen.
Für diese Anliegen auch, die dort eingetragen werden. Vielen Dank, Schwester Ingrid, für den Vortrag und dass Sie auf die Fragen noch kurz eingegangen sind.
Ja.
Jetzt zum Abschluss das Gebet, das Sie vorbereitet haben.
Guter Gott, wir danken dir, dass du den Menschen, besonders den Bedürftigen, durch den selbstlosen Dienst von Clara und Andreas Fey deine Liebe hast aufleuchten lassen. Auch heute gibt es Hilfsbedürftigkeit und Not. Kinder und Kranke, Alte und Einsame, Suchende und Zweifelnde, wir bitten dich, berufe Menschen in deine Nachfolge, die mit Großmut von deiner Liebe Zeugnis geben und die frohe Botschaft verkünden. Gib uns allen eine brennende Liebe, wie diese beiden Geschwister sie im Herzen trugen, und die Heiterkeit des Geistes, die sie zu Boten deiner Freude machte. Amen.
Vielen Dank, Schwester Ingrid. Alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen und allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich das auch. Alles Gute und Gottes Segen. Ja.
Der zweite Teil, das nicht alltägliche Geschwisterpaar Clara und Andreas Fey, folgt in einer Woche am Montag, den 12. März. Und dann kurz vor der Seligsprechung von Clara Fey am 5. Mai gibt es dann am 23. April noch einmal eine Sendung, in der es ausschließlich um die Ordensgründerin Clara Fey geht. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Den Vortrag können Sie gerne noch einmal nachhören. Nützen Sie dazu unser Podcast-Angebot auf unserer Homepage horeb.org oder ganz einfach über Alexa, die Sprachassistentin im Lautsprecher Echo von Amazon. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, dann können Sie auch einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08 328 921 120. Gott handelt durch die Menschen, die er beruft. Lassen wir Gott auch in unserem eigenen persönlichen Leben nach seinem Willen handeln. Danke fürs Dabeisein, sagt Ihnen Renate Mewes.